Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir im Mikrofon begrüßen darf ich heute den René Schofs. Hi René, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Heute geht's bei uns um Vergangenheit, um Zukunft, um Legendenstatus und Finaleinzüge. Vielleicht auch ein kleines bisschen um Eishockey. Wir lassen uns überraschen. Aber zu Beginn eine, ja, für die Hörer dieses Podcasts Standardfrage. René, wer bist du eigentlich?
Ja, wer bin ich? Ich bin Papa, Ehemann, würde ich sagen. Ingenieur, Ex-Profisportler, Eishockey-Trainer. Ja, ich glaube, so im Groben würde mich das beschreiben.
Wir fangen vorne an. Ehemann, Papa war das Erste, was du genannt hast. Mhm. Inwiefern definiert dich das?
Ja, Familie ist ein sehr, sehr wichtiger Teil für mich. War es schon immer. Und jetzt auch gerade außerhalb jetzt vom nach dem Profisport ist es auch sehr, sehr wichtig für mich, eben mit den Kindern viel Zeit zu verbringen und da zu sein. Und genau.
Das andere, was du gesagt hast, war, ich werde übrigens nochmal auf Familie zurückkommen, das andere, was du gesagt hast, war Ingenieur.
Mhm, ja, genau. Ich habe, während ich Eishockey gespielt habe, studiert nebenher immer, im Sommersemester und habe dann 2015 meinen Bachelor gemacht, meine Bachelorarbeit geschrieben auch. Habe das dann so ein bisschen mehr pausiert, ein bisschen mehr mich wieder aufs Eishockey konzentriert und arbeite jetzt seit fast dann schon 3 Jahren, nicht ganz, als Ingenieur bei Knorr-Bremse in Schwieberdingen.
Du hast gesagt, 2015 hast du den Bachelor fertig gemacht. Da warst du schon seit ein paar Jahren im Profibetrieb.
Ja, genau. Mein Studium ging auch etwas länger. Also ich habe immer meistens im Sommer studiert, ja. So war der Plan. Das heißt, ein 7-Semester-Studium ging dann mindestens 7 Jahre. Ticken mehr wurde es dann auch noch, aber ja, ich bin froh, dass ich es irgendwann durchgezogen habe und das dann beendet habe.
War das überhaupt möglich mit der Uni? Also wie war das möglich, dass die da einfach sagt so, ach ja, komm, Verlängerung kriegst du nochmal eine, nochmal eine, nochmal eine?
Ja, das Coole war, also es war keine Verlängerung, also die Regelstudienzeit habe ich so eingehalten in den, in glaube 9 Semester oder 10 Semester. Ich habe Urlaubssemester immer extra bekommen für die Wintersemester. Okay. Das heißt, das war der Deal. Normalerweise gab es da auch immer nur 2 oder so, glaube ich, die man beantragen kann. Aber ich hatte den Deal, dass ich da, ja, solange ich noch professionell Eishockey spiele, das machen kann. Und deshalb war immer ein Sommersemester normal studiert und ein Wintersemester eben als Urlaubssemester. Und ja, dann
Fancy.
Ging das noch gut.
Dein Abschluss? Deine Abschlussnote?
Oh, ich lasse mich nicht lügen. Also die war nicht schlecht. Also ich bin voll zufrieden, aber ich besser wie eine 2. Aber ich könnte es nicht mehr ganz genau sagen, ehrlicherweise.
Das heißt, du hast gerade zwar anklingen lassen, so, oh, ich bin ganz froh, dass ich es dann doch noch durchgezogen habe oder dann doch durchgezogen habe. Gleichzeitig aber dann doch mit der eisernen Disziplin des Sportlers eine 1, Komma.
Also ja, ich glaube, im Studium wirklich selber war das erste Mal, dass ich auch wirklich gelernt habe, wirklich mich darauf fokussiert habe, auch darauf Bock hatte.
Ja.
War in der Schule nicht immer der Fall. So Richtung Abi ging das so langsam los, aber auch noch nicht so, wie ich es dann im Studium wirklich, glaube ich, durchgezogen habe. Und es gab auch wirklich viel zu tun, weil ich habe immer meistens, das Sommersemester fängt 15. März an.
Ja.
Meistens in der Start waren wir nur nicht so gut. Das heißt, da war die Saison 30. März vielleicht auch mal rum. Dann geht es, dann hast du 2 Wochen verpasst. Ich weiß aber zum Beispiel, das eine Jahr sind wir Meister geworden, genau, 2009. Da ging die Saison halt bis 30. April oder keine Ahnung, wann da das letzte Spiel war. Und da war es schon heftig. Da habe ich 6 Wochen verpasst und dann natürlich dann irgendwie auch das eine Fach, glaube ich, technische Mechanik, auch ein bisschen versemmelt in dem Jahr dann. Ja. Aber im nächsten dann ging das dann auch wieder.
Oh Mann. Du hast Familie angesprochen, hast selber gesagt als Papa, deswegen die erste Frage, was machst du, wenn dein Kind irgendwann sagt, boah, so lernen, Papa, das ist jetzt nicht so meins. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Wir müssten jetzt hier aufhören, den Podcast aufzunehmen, glaube ich. er hört zum Glück noch keine, genau. Aber nein, wir versuchen das auch. Der ist jetzt, unser Großer ist jetzt in der 3. Klasse und auch da muss ich sagen, für uns, was ich da sehe, müssen die schon echt viel lernen. Mhm. Ich glaube nicht oder ich meine mich nicht daran zurückerinnern zu können, dass es bei uns so war. Und Wir machen viel mit ihm, wir versuchen das beizubringen, aber dass er halt auch irgendwie mit einer gewissen Freude rangeht. Ja. Also irgendein Lehrer hat jetzt letztes Jahr gemeint von ihm, das Wichtigste ist nicht, dass sie irgendwie alles können und alles schon wissen jetzt, sondern dass sie jetzt mitbekommen, dass sie Spaß haben, Freude haben am Lernen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wenn er das irgendwie so ein bisschen aufnimmt und das für ihn normal ist, dass es dann irgendwie zur Selbstverständlichkeit wird. Aber sicherlich kommen auch noch andere Zeiten und er ist weit weg von der Pubertät. Deswegen, ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Andere Frage zur Familie. Gab es irgendwie einen Deal zwischen dir und den Eltern? Studium musst du aber fertig machen? Irgendwie sowas?
Nee, da muss ich sagen, gar nicht. Meine Mom war schon ein bisschen dahinter, dann mit dem Studium das vielleicht zu klären und so auch. Das schon, aber da gab es nie so, hey, das musst du machen. Wir haben vielleicht gehofft, dass ich vernünftig genug bin oder nicht. Aber ich für mich wollte ich das auf jeden Fall auch machen und weil ich das dann angefangen habe, auch natürlich durchziehen und beenden. Ich hatte auch immer mal noch die Idee gehabt, einen Master hinten ranzuhängen, aber das war jetzt dann, ja.
Fehlt es dir heute?
Nee, ich hatte jetzt auch Glück, meinen Job zu bekommen ohne Master. Ich weiß jetzt nicht, klar, vielleicht um sich woanders zu bewerben, wäre das vielleicht besser gewesen oder nicht. Aber das ging zum Glück auch ohne und bin total happy damit und ja.
Cool. Jetzt haben wir vielleicht den ein oder anderen Hörer dabei, der erst in den letzten Jahren dazugekommen ist zum Bietigheimer Eishockey. Für die könnten wir dich kurz vorstellen. Jetzt habe ich überlegt, wie macht man das? Wie stellt man jemanden vor, der irgendwie 5 Meistertitel gewonnen hat mit Bietigheim, der knapp 1000 Spiele für den gleichen Verein gespielt hat? Wie stellt man so jemanden vor? Und dann habe ich mir gedacht, nö, das mache ich gar nicht selber, das musst du machen. Wenn jetzt also jemand zuhört, der erst seit diesem Jahr sich Oberliga-Eishockey in Bietigheim anschaut und in der Halle schon mal gesehen hat, dass da so ein Trikot hängt, auf dem der Name Schoofs steht, wie sagen wir dem, wer du bist? Wie erklären wir das dem?
Boah, ich würde es so ähnlich erklären, wie dass ich einfach unglaublich viel Glück hatte und viele, viele Jahre verletzungsfrei geblieben bin und in Bietigheim eben Eishockey spielen durfte und da viele Jahre auch in der zweiten Liga.
Noch bevor sie DEL2 hieß?
Lange bevor sie DEL2 hieß. Definitiv. Wir hatten auch echt damals, gerade wenn ich so an die Anfangszeiten zurückdenke, habe ich mit meinem Bruder auch zusammengespielt hier, mit Freunden, die aus der Jugend da alle rauskamen. Das waren auch einfach super, super coole Zeiten. Und irgendwie haben wir das noch geschafft, dass wir beim 5. Meistertitel dann sogar aufsteigen in die DEL. Und da war für mich dann auch so das absolute Highlight, einfach die Highlight-Saison. Und das war für mich dann auch zu sagen, ja, jetzt ist dann doch auch Zeit, hier aufzuhören, Haken dran zu setzen. Das ist der perfekte Absprung. Und ja, irgendwie sind 1000, ich weiß nicht wie viele Spiele zusammengekommen. Und ja, keine Ahnung. Mehr weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Du hast gerade gesagt, Meistertitel mit Verbindung oder in Verbindung mit Aufstieg in die DEL, das höchste der Gefühle. Gibt es noch einen anderen Meistertitel, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
Boah, die sind alle sehr besonders. Gerade auch natürlich die erste Meisterschaft zum Beispiel, als damals noch junger Spieler, ist mega cool gewesen. Alle anderen waren auch unglaublich und ich verbinde damit so viele schöne Erinnerungen. Der letzte, mit dem wir dann aufgestiegen sind, ich meine, der war halt der im Nachhinein auch der verrückteste oder ja, die ganze Saison ohne Zuschauer gespielt, Corona-Saison, wirklich gähnende Leere in den Hallen. Wir waren auch in der Saison nicht wirklich besonders gut. Wir waren okay, 4., 5. Platz, ich weiß schon gar nicht mehr. Das heißt, niemand hat mit uns gerechnet. Also die anderen Meistertitel, da waren wir immer erster Platz eigentlich gefühlt. Also waren wir absolute Top-Favorit in jedem Finale so. Und deswegen war es dann irgendwie, ja, hat man halt gewonnen und es war mega. Aber das war halt eher gesetzt. Und dass wir dann wirklich dann am Ende auch gegen Kassel nach 0-2 hinten in der Serie dann 3-2 drehen, das ist unvorstellbar gewesen irgendwie. Und der absolute Hammer, also. Ja.
Wie alt warst du da beim Aufstieg?
Ich muss ich rechnen, was war es? 21, genau, da war ich 36.
Und bei deinem ersten Titel?
Da war ich 24.
12 Jahre.
Mhm.
Wie ist das, wenn man innerhalb von 12 Jahren 5 Titel holt? Das ist quasi alle 2 Jahre wird man Meister. Das ja. klingt nach ziemlich erfolgreichem Eishockey.
Und wie gesagt, deswegen bin ich auch so happy, dass ich hier in Bietigheim sein konnte. Das war nicht nur die Meistertitel, wir waren auch trotzdem noch irgendwie noch im Finale gestanden und dann Vizemeisterschaften. Wir haben in dem einen Jahr auch noch einen Pokalsieg. Das war zwar jetzt nicht der richtige Pokalsieg, den man kennt vom Fußball gegen erste Ligisten, aber egal, Pokalsieg ist Pokalsieg. Und ja, wie gesagt, das waren unglaublich erfolgreiche Zeiten. Wir hatten ein mega cooles Team. Wir sind aber auch gerade, wenn ich dran denke, ab 2013 bis 2018, 19, als Team kaum groß einen Mix gehabt. Wir waren sehr, sehr beieinander. Immer vielleicht 10, 11, 12 Jungs, die immer zusammengespielt haben, gefühlt. Und ein paar wurden ausgetauscht. Nur das ist jetzt auch nicht
ja.
Unüblich oder nicht üblich. Unbedingt, kommt immer drauf an. Also wir haben echt eine konstante Truppe gehabt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mega coole Freunde dann da auch kennengelernt und mit denen mitspielen, zusammenspielen können. Ja.
Ist das was, was sich verändert hat über die Zeit oder was, was es eigentlich irgendwie schon immer gab? Preibo hat es mal die Wandervögel genannt. Leute, die irgendwie eine Saison hier sind, eine Saison dort sind und dann im Gegenzug du mit gefühlt 100 Saisons in Bietigheim.
Ja, also ich... Die gibt es auf jeden Fall und wie gesagt, das ist auch jedem sein Weg. Ich glaube auch, es ist bestimmt super cool, irgendwo mal anders hinzukommen, neue Stadt kennenzulernen, neue Mitspieler, viel mehr Mitspieler. Ich meine, ich kenne nur die, die in Bietigheim gespielt haben. So lernst du gleich 20 neue vielleicht kennen oder so. Aber für mich war das wirklich am Anfang vielleicht mal so eine Idee, zu sagen, hey, wechselst du irgendwo hin? Da haben wir es noch so ein bisschen DL-Gedanke, aber ehrlicherweise bin ich nicht unbedingt ein DL-Spieler gewesen und bin es nicht.
Offensichtlich hast du es ein Jahr getan.
Ja, aber auch das ist, weiß ich nicht, würde ich mich jetzt nicht unbedingt mit den einreihen. Klar, ich habe es getan und ich glaube auch gut für mich, ich war zufrieden damit, aber trotzdem gibt es da andere Spieler.
Ich habe die ein oder andere Profisaison gefunden, da hast du halb so viele Tore geschossen wie in deiner DEL-Saison.
Ja, halt. Gut, so viel habe ich da jetzt auch nicht gemacht. Ich meine, prinzipiell war da die Aufgabe auch gerade in der DEL mit den zwei Jungen, ja. Damals Robert Kneißler und Cookie zusammen, einfach eine Entlastung zu bieten. Ja. Und ich glaube, ich muss wirklich sagen, auch wir haben das wirklich gut gemacht, glaube ich. Also ja, hätte ich mir auch noch vorstellen können, mehr Tore zu schießen und noch mehr Offensivakzente zu setzen, aber gerade als vierte Reihe nach so einem Icing kommst du dann halt doch gegen ja. die Top-Reihe, gegen ja, die Top-Mannschaften und ich glaube, das war gut. Also von dem her, defensiv kann man da wirklich sagen, mega.
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen garstig da so rein gegrätscht. Ich glaube, die Saison, in der du dieses eine Tor gemacht hast, ich glaube, eine Saison war es, da hast du ein Tor gemacht und in der DEL waren es dann 2 Tore. Da hast du parallel, ich glaube, die Hälfte des Jahres in der Schülerbundesliga noch parallel gespielt. Die
Junioren-Bundesliga.
Ja, genau. Und in der anderen Zeit dann da gespielt. Also das sei der Fairness noch dazu gesagt.
Gut, klar, aber es waren auch mal ein bisschen so, da habe ich ein bisschen mehr Verteidiger gespielt. Und ja. Schirmer, das ist natürlich auch immer anders, aber ja.
Was hat dir mehr Spaß gemacht über die Jahre? Verteidigung oder Sturm?
Boah, auch schwierig zu beantworten. Also ich bin Stürmer seit immer gewesen, seit der Jugend. Aber ich war jetzt nie, glaube ich, ein absoluter Offensivstürmer, der irgendwie nur oben rumhängt und drauf wartet auf seine Chance und dann knipst. Weil das war sowieso nicht der Fall. Und deswegen war immer ein großer Teil von meinem Spiel eh schon die Defensive. Und deswegen war das, glaube ich, auch gar nicht so ein Riesenunterschied, einen Verteidiger zu spielen. Und ich muss sagen, ich habe auch da die Vorzüge kennengelernt und ich würde nicht sagen, das eine mag ich mehr wie das andere. Wenn ich es jetzt so hobbymäßig spielen würde, dann glaube ich eher im Sturm. Mhm. Aber jetzt gerade auf dem Niveau hat mir Verteidigung auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ja.
Was ist es, was an der Verteidigung am meisten Spaß gemacht hat?
Ja, einfach, also wie gesagt, ich habe immer gerne auch schon hinten einfach dicht gehalten. Also mir war es immer wichtiger, dass ich kein Tor bekomme. Und von mir aus auch dann kein Schieß, wie dass ich zwei schieße und wir drei bekommen oder so. Also okay. Jetzt als Reihe gesehen, ja. Oder ich gesehen persönlich. Und deswegen einfach diese Genugtuung, da mal wieder einen Puck geklärt zu haben, einen schönen Aufbaupass zu machen und natürlich auch nach vorne dann auch mal mitgehen, ja. Und auch vorne mitzuhelfen, zu unterstützen. Das ist schon cool. Ist ein gutes Gefühl.
Aufbauspiel und den anderen das Spiel vermiesen.
Ja, absolut. Also gerade diese Battles in der Ecke, das hast du halt auch nicht so als Stürmer. Ich meine, da musst du kreieren.
Ja.
Da musst du die Scheibe laufen lassen, musst du Beine bewegen und es ist halt mal als Verteidiger auch schön reinzugehen und dann doch mal einfach ein bisschen härter ranzugehen und dann halt ja auf den Stürmer zu reagieren. Und ja.
Cool. Es ist so erfrischend, wenn du jetzt hier sitzt und sagst du, ach ja, so ganz auf dem Level war ich nicht und so gut war ich nicht und auch so ein bisschen hier, ein bisschen da, um die 1000 Spiele.
Wie gesagt.
So viele Titel.
Ja.
Also, aus der Nummer, dass du, glaube ich, von den deutschen Eishockeyspielern einer der erfolgreichsten bist, aus der Nummer kommst du nicht raus. Zumindest in der zweiten Liga.
In der zweiten Liga, genau. Also ich glaube, also ich hoffe, dass ich auch mit Fug und Recht behaupten kann, dass es wirklich in der zweiten Liga solide war. Und eben auch in der DEL, aber wie gesagt, also mit 36 hätte nicht mehr Mannheim angerufen und gesagt, ja, komm mal rüber zu uns, wir brauchen unbedingt dich da in der vierten Reihe. Das bezweifle ich jetzt mal.
Die hätte ich für die zweite haben wollen.
Ja, so, nur, ja, da habe ich gesagt, für die zweite doch nicht. Quatsch.
Oh, schön. Was hat dich neben dem Eis ausgemacht über so eine lange Zeitstrecke?
Oh, was hat mich da ausgemacht? In der Kabine meinst du jetzt speziell oder allgemein? Ja, in der Kabine ist einfach auch mega cool gewesen, eben mit diesen ganzen Jungs, dieses Zusammenkommen. Ich bin sehr gerne in einem Team, was natürlich auch wirklich zusammenarbeitet, zusammenhält, eine relativ gute Stimmung ist. Ja, und dann macht einfach jeder Tag auch Spaß, also auch gerade im Training. Man geht gerne ins Training. Natürlich, der Erfolg, der trägt dazu bei, dass einfach die Stimmung da nochmal besser ist. Und wie gesagt, gerade über die Jahre, die wir davor geredet haben, über die 6, 7 Jahre, wo einfach auch viel, viel Erfolg da war, war das nie so, dass ich gesagt habe, oh Gott, jetzt muss ich da wieder hin und da irgendwie hart arbeiten und wieder aufs Eis gehen. Und es war einfach, ja, mit Freude dabei und mit Spaß. Und ich glaube, das macht natürlich auch dann ein erfolgreiches Team aus, dass sie zusammen einfach weiter an den Zielen arbeiten und in der gleichen Richtung ziehen oder schieben oder wie auch immer. Ja.
Warum konnten die anderen Spieler, warum konnte Biedigheim als Standort glücklich sein, dass du in der Kabine warst, dass du mit dabei warst?
Oh Gott, ich weiß nicht, ob sie alle glücklich immer waren. Das müsstest du die anderen fragen. Nein, ich bin, glaube ich, jetzt nicht der Typ gewesen immer in der Kabine, der jetzt auch voll auf die 12 haut und sagt, hey, so muss lang gehen. Ich habe immer eher versucht, dass wir, wie gesagt, alle an einem Strang ziehen. Mhm. Eher das versucht, das Team zusammenzuhalten, wie sage ich mal, jetzt die ganz großen Konflikte auszutragen oder beziehungsweise überhaupt zu fabrizieren. Und ja, auch auf dem Eis, glaube ich, immer versucht, mein Bestes zu geben, hart gearbeitet, würde ich sagen. Ich war eher dann nicht so mit mir zufrieden, wenn es mal nicht ganz so lief. Und eher dann zu arg auf mich fokussiert, dass ich jetzt so einen riesen auf das Team sozusagen dann Einfluss habe, aber ich wollte immer eher mit meinem Verhalten, mit meiner Aktion vorangehen, statt jetzt irgendwie mit vielen Worten. Ja, und deswegen hoffe ich, dass das über die Jahre dann ganz gut war für meine Mitspieler.
Ist das was, was man danach irgendwie ins Berufsleben mitnimmt oder mitnehmen kann? So eine Einstellung, so ein...
Ja, das auf jeden Fall definitiv. Da merke ich auch vieles, glaube ich, was einen prägt. Ich bin mir aber halt nicht ganz sicher, ob die Prägung nicht, also jetzt, ob die im Profisport kommt oder einfach schon in der ganzen Jugend natürlich. Mhm. Da ist man natürlich im Mannschaftssport auch einfach dran, dass man mehr zusammen ist, die Ziele zusammen verfolgt, natürlich ehrgeizig, hart arbeitet an sich. Ich denke, so bin ich irgendwann geworden, wie auch immer. Aber solche Eigenschaften sind fürs Berufsleben sicherlich nicht verkehrt, würde ich sagen, ja.
Wie war der Wechsel für dich?
Der Wechsel für mich war eigentlich wirklich gut, weil, also wie gesagt, da war dann die DL-Saison. es war lange nicht klar, dass wir da wirklich auch nochmal ein Jahr dann nach DL spielen sollten oder nicht. Und da war aber dann, wo ich sage, hey, nee, das ist jetzt einfach gut. Also ich habe, irgendwann sollte ich mal den Fuß in einen normalen Job setzen und habe mich dann beworben während der Saison schon und habe dann auch die Zusage bekommen, sogar noch vor Ende der Saison, noch weiter davor, wo es überhaupt nicht mal groß ging über Vertragsverlängerung oder so, und für mich eben bewusst entschieden, hey, jetzt ist Schluss. Ja. Und das war für mich eigentlich schon ziemlich wichtig, weil klar, ich jetzt auch so machen können und ewig weiterspielen, bis ich irgendwann mal einen Austritt bekomme und sage, nee, jetzt aber nicht mehr. Und das fand ich für mich gut, deswegen war ich da schon eigentlich total drauf, ja, jetzt mache ich was anderes. Also es war nicht mehr so, oh Gott, was mache ich jetzt überhaupt? Also ich hatte wirklich schon einen Plan.
Dieses Selbstbestimmte daran.
Genau, das Selbstbestimmte. Ich meine, dazu kamen auch noch ein paar andere Faktoren, gerade zum Beispiel deine Familie jetzt wieder. Mein Sohn ist dann in die erste Klasse gekommen. Und so schön das Eishockey-Leben auch ist mit Kleinkindern, ich weiß nicht, ob es so toll ist, und ich hoffe, ich trete da niemand zu nahe, aber man hat halt wirklich keine Wochenenden. Und wenn die eigene Familie, sag ich mal, nur noch Zeit am Wochenende hat und eben nicht am Montagmorgen, dann wird es halt irgendwie auch, ist vielleicht nicht mehr ganz so schön als Familie. Ja. Und das war auch so mit dem Grund zu sagen, hey, das war für uns alle, meine Frau hat einen neuen Job angefangen, also es war so irgendwie für uns als Familie ein kompletter Umbruch. Und wir hatten dann aber auch noch das Glück, irgendwie nochmal 2-3 Monate frei zu haben, haben nochmal ein bisschen eine Rundreise gemacht, noch nach der Saison einen schönen Urlaub irgendwie auf Kreta. Und das war auch sehr schön, um erstmal runterzukommen, alles so, ja, nochmal Revue passieren zu lassen. Und dann irgendwie 3 Monate später ging dann mein normaler Job los und ich hatte richtig Bock zu und bin immer noch jetzt nach fast eben 3 Jahren dabei und macht mir mega viel Spaß und ist absolut die richtige Entscheidung gewesen.
Den einen Teil stelle ich mir sehr entspannt vor. Man steht morgens auf, man fährt halt nicht in die Eishalle, sondern in die neue Arbeit. Das ist relativ ähnlich. Aber man geht dann nicht nach 2-3 Stunden heim.
Ja, also das natürlich nicht. Ich meine, das war mir auch bewusst, dass es nicht ganz so sein wird. Es ist aber halt einfach so, dass die freien Nachmittage, die man sonst immer hatte, halt einfach dann am Wochenende sind. Und ja, ich muss auch sagen, jetzt vielleicht auch nicht mehr so arg, aber das erste Jahr, diese Wochenenden, habe auch ich so genossen, frei zu haben, mal nichts zu tun, aber auch mal alle möglichen Dinge zu tun, die wir sonst nie gemacht haben werden. So, ob es jetzt irgendwie mal für 2 Tage an Feldberg war und ein bisschen Skifahren war oder irgendwie was anderes. Also man konnte einfach und mal dort übernachten, mal dort Freunde besucht, die einfach in Bayern wohnen oder so, die man einfach während der Saison unmöglich hat machen können. Und ist dann halt der Ausgleich.
Ja,
also,
ja.
Aber klar, am Schluss, ja, man steht noch früher auf, natürlich sogar, wie wenn man Eishockey spielt. Man kommt viel später nach Hause. Ja, normal life. Aber okay.
Dafür kann man jetzt auf Hochzeiten gehen.
Auch, ja. Ich habe zum Beispiel auch Hochzeiten verpasst, weil ich da ein Spiel hatte oder auch Geburtstage oder egal was. Und das ist zum Beispiel auch was ich absolut feiere, ist dieser, wir können Gleitzeittage nehmen oder Urlaub, egal wie, ich kann die nehmen, wann ich will.
Ja.
Und nicht, wann der Spielplan mir das vorgibt oder, im schlimmsten Fall, auch ein Trainer mir das vorgibt.
Ja.
Also ich weiß noch, gab es auch Situationen, wo wir vielleicht eigentlich frei hatten, aber weil wir halt nicht gut gespielt haben, haben wir halt dann doch trainiert. Also selbst dann wäre es schwierig gewesen. Ja, nee, halt, da hat ja meine Oma Geburtstag. Und ich verurteile es nicht, das gehört auch zu dem Business dazu im Eishockey, gar kein Thema. Und habe das auch jahrelang gerne mitgemacht. Aber es ist einfach doch auch schön selbstbestimmt in dem Fall wieder zu sagen, nee, an dem Tag will ich einfach nicht arbeiten oder ich muss früher Feierabend machen und da möchte ich auf jeden Fall hin. Das ist mir wichtig, genau. Ja.
Wie ist es für dich vom Wechsel her gewesen von was so Körperlichem, wo du so viel Bewegung hattest, wo du so viel tatsächlich, ja, jeden Muskel deines Körpers irgendwie angestrengt hast, hin zu vor dich hin Ingenieuren an einem Computer?
Ja, zum Glück werde ich jetzt nicht hier aufgenommen. Ich habe ein bisschen mehr Fett. Nein, Quatsch. Also ich mache wirklich, das war echt ein krasser Wechsel und ich bin auch, muss ich leider sagen, ziemlich faul geworden, was im Vergleich zu vorher, wie du sagst, jeden Tag Sport und keine Ahnung was machen. Das ist auf jeden Fall anders, aber ich mag es auch, eben da mal mehr meinen Kopf noch anzustrengen. Also weil es halt wirklich doch auch harte Arbeit manchmal sein kann und man eben aber alles mit dem Kopf dann versucht rauszufinden und zu lösen. Ja, es ist aber ein mega Unterschied. Also kann man glaube ich so nicht vergleichen. Also ja.
Ist es immer noch so, wenn es darum geht, dass im Wettbewerb die bessere Idee gewinnt, dass man dann immer noch hart in die Ecken fährt? und sich Mühe gibt, dass sie auch wirklich durchkommt.
Ja, das weiß ich nicht mal. Also das Problem ist, wenn das jetzt eine Konkurrenz wäre, ist das was anderes. Ja. Also wie gesagt, jetzt im Team zum Beispiel oder so, bin ich gar nicht der Typ, der dann hart in die Ecke fährt und da jemanden abgrätscht irgendwie. Da würde ich dann auch eher, bin ich der Typ, versuchen, vielleicht zwei Ideen zusammenzufügen zu der allerbesten Idee, wenn möglich. Ja.
Gefällt mir. Wie hat sich das Teamgefüge verändert von Mannschaft und auch wahrscheinlich viel Quatsch und viel Zeit auf und neben dem Eis miteinander verbringen, hin und wieder doch neue Gesichter mit dabei, hinzu, wir haben jetzt Kollegen und wir sind hier in so einem Arbeitsteam. Darfst du dazu was sagen? Weiß ich gar nicht.
Doch, also kann ich auf jeden Fall was dazu sagen, denke ich. Ich bin wirklich auch da, auch mit dem Grund, wieso mir die Arbeit so viel Spaß macht, dass ich einfach in einem coolen Team bin und wirklich auch teilweise jüngere Mitarbeiter auch noch habe, Kollegen habe, mit denen ich auch einfach mal gerne was außerhalb machen kann und das ist wirklich schön, aber man kann es nicht vergleichen mit einer Kabine. In der Kabine ist alles noch ganz anders, man geht da wirklich durch dick und dünn, wenn einfach mal ein Tag nicht so gut läuft, ein Spiel nicht so gut läuft, sind alle schlecht drauf, dann sind alle wieder gut drauf. Also ich glaube, diesen Wechsel hat man jetzt nicht in so einer, also zumindest ich nicht in meinem Job, in den Projekten. Also klar kann es da mal schlecht laufen. Aber andererseits nehme ich da die Dinge auch nicht mehr so ganz nach Hause, wie ich das früher vielleicht gemacht habe. Und natürlich auch gerade diese Jokes, die man machen kann, die kann ich schon auch in der Arbeit so ein bisschen machen. Aber es ist natürlich alles, oder beziehungsweise es gibt halt einfach auch noch Kollegen, zu denen eine ganz andere Distanz da ist, wie das in der Kabine ist. Ja. Also das sind alle 20, die da drin sind, da nimmt niemand ein Blatt von den Mund und macht halt auch mal einen lustigen Satz oder auch nicht.
Haben dir die Busfahrten gefehlt beim Wechsel, nach dem Wechsel?
Die Busfahrten hinzus würde ich sagen nicht, weil die mussten dich da nur hinbringen und im Endeffekt mehr wie schlafen und ein bisschen chillen und was lesen. Irgendwie habe ich da nicht so viel gemacht. Die Busfahrten zurück sind spannender in der Hinsicht, weil besonders nach dem Sieg ist es einfach schön, wenn man sich ein bisschen zusammensetzen kann und wirklich auch über alles Mögliche redet mal. Gerne natürlich auch über das Tor, was der eine geschossen hat, aber eben auch über Politik oder Wirtschaft oder was auch immer. Und das fand ich immer auch sehr schön, dass ich da ein paar Mitspieler hatte, auf jeden Fall, mit denen das sehr gut ging. Ja.
Ich stelle mir das grandios vor. Da sitzt eine Mannschaft nach dem Sieg gegen Kassel im Bus, fährt zurück nach Hause und philosophiert über verschiedene Wirtschaftsmodelle.
Ja, absolut. Genau so war das immer. Meistens hat noch einer eine Folie mitgebracht mit einer PowerPoint-Präsentation und dann, genau. Nee, also es war natürlich auch, im Bus ist natürlich auch nicht immer alles zusammen, aber
ja, klar.
War so ein bisschen Krüppchen. Manche haben Karten gespielt. Es ist einfach, man geht auch mal vor, mal nach hinten. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre dort.
Cool.
Und es ist Arbeit, also Arbeitszeit, die trotzdem so genutzt werden kann. Das ist natürlich auch eigentlich ziemlich cool.
Wie hat sich dein Blick aufs Eishockey verändert, seitdem du raus bist?
Oh, Blick aufs Eishockey. Also ich muss sagen, ich habe für mein Leben gern Eishockey gespielt. Ich war aber nie Fan, würde ich sagen. Also nie so ein richtiger Fan. Also ich schaue mir das gerne an, aber ich hatte jetzt nie eine Lieblingsmannschaft. Ich weiß noch, Mitspieler, die sind 3 Uhr nachts aufgewacht und haben sich eben das Spiel aus NHL angeschaut, wo ich mir dachte, nee, also fühle ich nicht so in der Richtung. Aber wie gesagt, auch jedem das eine. Deswegen hat sich, glaube ich, der Blick gar nicht so viel in der Hinsicht verändert. Ich habe davor schon wenig Eishockey angeschaut und schaue es immer noch nicht so oft an. Ich war jetzt, glaube ich, dieses Jahr, lass mich nicht lügen, 4, vielleicht 5 Mal jetzt in der Halle. Und das
als Trainer.
Nein. Also wirklich, ich wollte vom professionellen Eishockey reden.
Alles gut.
Genau, und ich schaue es mir absolut gerne an von da oben und es ist auch jetzt mittlerweile viel, viel entspannter für mich zum Anschauen. Ich weiß noch, wenn ich zum Beispiel verletzt war oder so, dann von oben das Spiel anschauen, war Katastrophe. Jetzt ist man mit so viel Abstand, also klar wünscht man das Beste für den Verein und es ist schöner, die Steelers gewinnen zu sehen, wie jetzt vielleicht letztes Jahr. Aber trotzdem ist man einfach viel, viel weiter weg. Und ja, das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen.
Wenn wir gerade jetzt da sind, wir kommen gleich nochmal auf die Trainertätigkeit zurück. Letzte Saison war irgendwie nicht so prall. Dieses Jahr jetzt gerade Finaleinzug. Was sagst du?
Also ich glaube, die Spiele, die ich auch gesehen habe, haben die Jungs wirklich einen super Job gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, jetzt kann alles kommen. Finale ist, das habe ich mitbekommen, da kann alles passieren, aber man muss auch jetzt schon die Jungs loben und sagen, das war eine wahnsinnig erfolgreiche Saison, weil ich glaube eben, es ist gerade nicht trivial, da runterzugehen in der Liga, ein ziemlich neues Team zusammengewürfelt zu bekommen und eben die Oberliga ist jetzt nicht mehr die Oberliga von vor 15 Jahren, sondern das sind, wie man sieht, immer noch ein paar Mannschaften, die da wirklich auch professionell arbeiten, auch unbedingt hoch wollen und ich hatte leicht die Befürchtung, dass es, das heißt nicht, dass sie um Abstieg kämpfen, also das sicherlich nicht, aber ich hatte die Befürchtung, dass es nicht so rund läuft und einfach halt nur fünfter Platz wird oder sowas am Anfang, weil die Erwartungen immer da sind und natürlich ist es auch richtig so. Aber deswegen, die Jungs haben einen super Job gemacht und jetzt einfach nochmal ein paar Spiele die Zähne zusammenbeißen und dann könnte es richtig, richtig cool sein. Weil ich denke auch, also Bietigheim gehört in die zweite Liga. Die müssen da auf jeden Fall wieder hin.
Definitiv. Ich habe dem Gregor vorgeschlagen, als Slogan, nachdem klar war, dass man aus der zweiten abgestiegen ist, Bietigheim Steelers, dritte Liga nur zu Besuch. Fand ein bisschen bold. Wenn sie den direkten Wiederaufstieg schaffen, werde ich mich drüber aufregen, dass man den Slogan nicht genommen hat. Weil es war Jubiläumsjahr. Also tatsächlich 25 Jahre war man jetzt nicht da. Jetzt guckt man mal vorbei, schaut, wie es so aussieht und geht wieder. Wäre schön.
Kann ich nur zustimmen, ja.
Irgendwo habe ich gelesen, gegen Hannover kannst du verlieren, gegen Heilbronn musst du aufsteigen.
Klar, ich meine, da sind die Erwartungen nochmal andere, aber wie gesagt, also es zählt auch noch, was ich gesagt habe, du bist jetzt im Finale und es kann halt leider alles passieren. Ja. Also das ist einfach so. Die Emotionen werden, glaube ich, nochmal anders gegen Heilbronn.
Kommst du vorbei? Zum Finalspiel?
Ja, das Problem, ich würde es sehr gerne. Das Problem ist erstmal, dass ich, dann sind wir nämlich bei der Trainertätigkeit, den Trainerjob habe sozusagen. Nein, die U11 ist Osterwochenende in Erding. Mhm. Und da bin ich mit dabei, mit meinem Sohn auch.
Cool.
Und da werde ich auf jeden Fall nicht dabei sein. Zumindest nicht bei dem ersten Spiel. Genau.
Wie ist das, wenn ihr mit der U11 so einen Ausflug macht? Kriegst du das an deine Frau verkauft mit, wir machen hier Vater-Sohn-Wochenende? Oder ist das eher...
Das ist sogar jetzt ein Familienwochenende. Also wir nehmen wirklich sogar, also meine Frau und meine Tochter kommen auch mit.
Cool!
Wir haben auch Freunde von Düsseldorf, mit denen ich früher zusammengespielt habe. Die kommen auch nach Erding.
Das heißt, die haben jetzt auch Zeit.
Genau, die haben jetzt auch Zeit. Also wir können dann irgendwie da zusammen, oder die können auch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Die Idee war auch, das hinten raus noch zu verlängern, vielleicht noch in die Berge zu gehen. Ich habe auch eigentlich eine Woche noch freigenommen. Jetzt mit den Spielen, ja, weiß ich noch nicht so genau. Also ich hoffe, es geht zumindest über 5 Spiele, über 6 Spiele muss es ja dann gehen, ja, genau, damit ich dann vielleicht zumindest an dem Wochenende dann danach das anschauen kann. Aber prinzipiell ist so, ich war auch natürlich mit meinem Sohn auch mal alleine unterwegs, klar. Ist dann halt so, dass dann man ein bisschen Papa-Zeit hat, Papa-Sohn-Zeit und auch Mama-Tochter-Zeit oder dann mal irgendwie andersrum die kleine. Fängt jetzt auch schon an und spielt Eishockey.
Cool.
Und ist bei der U7 dabei. Das heißt, da ist es noch ganz entspannt, aber später schauen wir mal, ob das dann sich irgendwie dreht.
Wird eine Eishockey-Familie gerade geboren?
Das weiß ich nicht. Also ich war jetzt auch nie darauf fokussiert, dass sie unbedingt Eishockey spielen müssen. Rosa hat auch mal kurz ein bisschen Fußball probiert und die Kleine macht auch nebenher noch alle anderen möglichen Sachen. Aber vielleicht ist das dann halt schon ein Ticken von mir vorgelebt oder beziehungsweise haben die das natürlich bei mir mitbekommen und ja, gerade mein Sohn zum Beispiel, der liebt es einfach auch in der Kabine mit den Freunden zu sein. Das war so sein Hauptargument. Also ich glaube nicht mal unbedingt, das war in dem Moment das Eishockey, was, wo er gesagt hat, hey, das möchte unbedingt machen, sondern im Fußball hat er einfach noch nicht so dicke Freunde gehabt. Und im Eishockey war das eben schon so. Und dann war für ihn klar, dass er das weitermachen will. Und so finde ich das voll cool, wenn er einfach Spaß dabei hat, wenn sie beide Spaß dabei haben. Und,
Klingt doch aber schon ein bisschen nach einem Papa. Ja, ich bin eigentlich nur dabei und ich habe hier eine große Freude und mir ist es wichtig, dass da die Leute dabei sind. Och, Eishockey, da bin ich ja eh gar nicht so gut und ja, meine Güte, so ein bisschen spiele ich halt nebenher, aber
ja,
so vom Wesen her klingt es schon ähnlich.
Ja, wie gesagt, ich hätte es, glaube ich, auch nicht so lange gemacht, wenn du lauter Idioten im hast. Also ich hatte auch ein paar Idioten während der Karriere, meistens waren das zum Glück immer nur Einzelne. Ich glaube, wenn du da 20 davon hast, dann hätte ich auch nicht lange gespielt, sicherlich nicht. Weil das ist eben der Hauptgrund. Mir hat es immer Spaß gemacht und für mich muss es auch Spaß machen, wenn du wirklich dein Herz da reingeben willst. Und das fängt eben dann bei den Kindern auch an. Anders geht es nicht. Die müssen das wollen, selber wollen, weil sonst funktioniert es nicht.
Bevor wir zu den Kids gehen, muss ich jetzt aber doch noch einmal nachfragen. Dieses Spaß haben, dieses Herz reinhängen, was du da beschreibst, wo du sagst, hey, das ist das, was mich so eigentlich zieht. Klar, da gibt's, du hast vorher auch gesagt, da gibt es auch die Erfolge, die machen das dann einfacher. Aber von dem, wie du es beschreibst, ist es ja doch eher die menschlichere Komponente am Profisport, die dich da irgendwie zieht. Oder interpretiere ich da zu viel rein?
Also ich bin zum Beispiel nie Meister geworden in einem Team, wo es gar nicht funktioniert hat. Also ich glaube, das gehört irgendwie ein bisschen zusammen. Mhm. Also die menschliche Komponente gehört dazu, um wirklich dann erfolgreich, wirklich sehr erfolgreich zu sein. Deswegen würde ich das nicht unbedingt voll voneinander trennen. Und natürlich war es für mich auch wichtig, Erfolg zu haben. Also ich glaube, ich bin jetzt auch nicht ein Spieler gewesen, der gerne 5-0 auf die Fresse bekommt, aber dann sagt, hey komm, dann haben wir eine gute Zeit im Bus. Also es war definitiv auch nicht so. Das war einfach, die Mischung muss dann einfach passen, glaube ich, ja.
Wie ist es mit diesem Erfolgshunger? Kann man das beibehalten, wenn man in die Wirtschaftswelt rübergeht? Oder ist das was da dann abklingt?
Nee, ich glaube immer noch, dass ich schon ehrgeizig bin, aber auch dem Ehrgeiz nicht mehr alles unterordnen würde. Ich kann viel strikter trennen zwischen Privatleben und Beruf irgendwie und auch, ja, das ist jetzt wichtig für den Beruf und klar kann ich dann auch noch ein bisschen mehr machen, aber ich muss auch sagen, wenn ich freitags dann irgendwann den Stift fallen lasse, dann beschäftigen mich die Themen übers Wochenende eigentlich nicht mehr. Da habe ich wirklich den Abstand und das ist beim Eishockey jetzt nicht ganz immer so gewesen. Da war das natürlich die Gedanken, wenn es wirklich mal eine richtig blöde Saison war, wirst du anders auch konfrontiert damit, auch gerade vielleicht dann außerhalb, dann läufst du durch Bietigheim, triffst den Fan, triffst den Kumpel, egal wie, du redest immer wieder darüber und das ist dir immer wieder mehr bewusst, wie natürlich jetzt in irgendein Projekt, mit dem du sonst privat nichts zu tun hast, irgendwie.
Harter Cut. Wir haben jetzt, ich glaube, dreimal habe ich gesagt, wir kommen gleich auf die Trainertätigkeit zu sprechen und dann habe ich immer irgendwie ein anderes Wort gehört, was mich irgendwie gezogen hat. Du hast die U11.
Nicht alleine, muss ich dazu sagen.
Ja, genau. Und bist da als Trainer unterwegs. Mhm. Nimm uns mal ein bisschen mit rein, was man so als Eishockeytrainer tut in der Jugend.
Boah, ehrliche Antwort. Nein, also man muss sagen, ab der U11 ist es jetzt schon anders. Man kann ein bisschen mehr sozusagen seine Erfahrung auch weitergeben. Mhm. Was musst du machen? Wie musst du stehen? Letztes Jahr bei der U9 habe ich auch schon ein bisschen ausgeholfen. Da ist es halt schon auch noch viel Babysitten, Kindergärtner-mäßig irgendwie. Also es gehört auch dazu und es macht mir auch Spaß. Aber man merkt natürlich, jede Altersklasse höher wird es einfach nochmal anders und da kann man einfach vielleicht auch noch ein bisschen mehr Input geben den Kindern. Zumindest was jetzt Eishockey angeht. Wichtig ist bei der U9 auch schon, hey, hört zu, passt auf. Haut euch nicht auf den Kopf. Keine Ahnung. Das ist so das Grobe. Aber wie gesagt, ich teile mir das auch. Die Hauptarbeit macht der Lukas Fröhlich eigentlich. Und auch gerade, was halt unglaublich was ich auch unterschätzt habe, ist so dieses Organisatorische dahinter. Also es ist halt nicht nur, ich komme zum Training, mache ein bisschen Training und fahre zu den Turnieren, sondern es gibt halt noch so viel anderes zu klären im Hintergrund. was man nicht gleich sieht, was auch als Profisportler immer nebenher natürlich läuft. Also gibt es auch so viele Menschen und da vielleicht auch ein Gruß daraus, also in meiner ganzen Zeit, die da irgendwie mitgeholfen haben, das ehrenamtlich machen, mega cool. Prinzipiell machen wir das jetzt und die Eltern natürlich zusammen. Und da ist einfach schon immer anders.
Wenn jetzt da draußen jemand ist und sich denkt, ach, mein Kind liegt mir die ganze Zeit in den Ohren und sagt, Papa, da oben ist dieses Trikot von diesem René Schofs. Ich will auch mal so ein Eishockeyspieler werden. Was muss ich tun als Papa, als Mama? Wie geht's weiter von da aus? Kind sagt mich, er schaut mich an und sagt, ich will Eishockey spielen.
Also genau. Also als allererstes definitiv das Kind mit in die Laufschule bringen. Da macht der Rudi einen super Job, der baut die auf. Und ich glaube, dass, also wenn ein sechsjähriges Kind das sagt, weiß nicht, ob das jetzt oder das sechsjährige Kind kann das gerne sagen. Ich glaube, dass die Eltern da ein bisschen versuchen müssen, aber natürlich die Erwartungen rauszunehmen. Mhm. Von den Eltern vielleicht auch nicht zu viel erwartet werden sollte. Ich merke das auch bei mir, das ist nicht immer leicht. Ich sehe das. Aber lass das Kind erstmal einfach Spaß haben, weil ich muss sagen, von meiner Perspektive, das gab ganz andere natürlich, aber ich glaube, nicht mal mit 18, 19 dran gedacht, Profi zu werden, ehrlicherweise. Ich habe das einfach gespielt, weil ich Bock drauf hatte. Ich bin dann irgendwann nach Bietigheim gewechselt. Ich habe in Essen angefangen, nach Bietigheim gewechselt, weil die einfach auch eine höhere Liga gespielt haben und da natürlich schon der Leistungsgedanke da war. Aber ich hatte nie im Kopf, ich muss unbedingt Profi werden. Und ich bin mir nicht sicher, dass das jetzt das Richtige wäre, zu sagen, hey, genau, dort will ich hin. Aber natürlich muss der Fokus irgendwo hin zeigen. Und es ist auch völlig legitim, dass Kinder einfach nur da sind und Spaß haben. Aber natürlich geht es dann auch in eine andere Richtung und da müssen sie dann schon wissen, was sie wollen. Und ich meine das dann nicht, dass sie sagen müssen, hey, ich bin Profi, sondern hey, ich will das nächste Training wieder Gas geben, ich muss mein Bestes geben. Nicht, weil Mama und Papa das sagen, sondern weil ich einfach darauf Bock habe. Und ich glaube, sobald eben Kinder wirklich mit Spaß dabei sind und voll dabei sind, dann ist ja jedes Training nur halb so hart und bringt doppelt so viel. Und das ist, glaube ich, dann am Schluss der Schlüssel, das sich auch beizubehalten über die Jahre. Ja.
Ab wann erkennt man von außen stehend, dass da jemand das Zeug dazu hat, dass da jemand vielleicht eine Veranlagung hat, wo man sagen würde, wow, das könnte was werden?
Also ich glaube, das erkennt man relativ auch schnell. Also selbst in U9 kann man das schon sehen. Aber das sind halt, das kann noch so viel passieren in der Zeit. Also klar, kann einer eine Veranlagung haben, aber ich habe auch mit wirklich guten Spielern zusammengespielt. Die haben halt mit 15 dann gesagt, ja nee, das ist nicht mehr hier ein Wochenende nach Bayern zu fahren. Ich will lieber ein bisschen Party machen mit irgendwelchen Mädels oder wie auch immer. Ja. Völlig okay auch. Und andererseits gibt es auch immer die Spieler, die du gar nicht auf dem Schirm hast und die sich einfach immer solide, hart arbeiten, dranbleiben. Und es ist es, glaube ich, auch so, ich habe irgendwie mit dem Eishockey-Kumpel mal der Letzte darüber geredet, also gerade die Spieler, bei denen es immer leicht läuft, die müssen vielleicht halt, also gerade U9, U11, die müssen jetzt nicht so hart arbeiten. Bei denen läuft es, sie schießen trotzdem die Tore. Die Spieler, die ein bisschen kleiner sind, die ein bisschen schwächer am Anfang sind, die müssen immer ein bisschen mehr dranbleiben und müssen hart arbeiten. Und auch, glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, die du dann selber lernen musst für dich. Und das Mindset dann bekommst, sozusagen dadurch dann wirklich Profisportler zu werden. Und am Ende entscheidet es aber auch nicht, ob der eine jetzt super gut schon in U13 ist oder nicht, sondern auch viel Glück. Also auch wenn ich so zurückdenke, das ist einfach nur Glück. Du musst den richtigen Trainer zur richtigen Zeit, musst du irgendwo hinkommen zu einem Team, wo vielleicht gerade nicht so passt, wo du die Chance bekommst, wo der Trainer auf dich baut. Und da hilft es natürlich auch, wenn du ein Spieler bist, wo der Trainer von weiß, hey, der ackert immer hart, der gibt sein Bestes, wie wenn das jetzt ein Spieler wäre, der zwar super talentiert ist, weil die hatte ich auch in Mannschaft manchmal, aber aus denen ist dann teilweise auch nichts groß geworden, weil die halt nur talentiert waren und nicht, oder dabei vergessen haben, vielleicht
zu arbeiten, ja. Ich habe neulich eine Doku gesehen aus dem Fußball, wo es um Knie ging. Und zwar haben sie sich irgendwie die ersten drei Ligen angeschaut, europaweit. Und haben festgestellt, dass niemand dabei ist, der sich vor 20 Mal das Kreuzband gerissen hat. Mhm. Also wenn du dir ab 20 das Kreuzband reißt, meine Güte, dann fliegt man das halt wieder zusammen und wieder zusammen und wieder zusammen. haben wir ja gerade ein gutes Beispiel da. Aber wenn du dir das zu einem gewissen Zeitpunkt erreichst, bevor eben alles da fertig ist, dann kannst du Profikarriere direkt an den Nagel hängen, weil es einfach nie wieder so belastbar wird, wie es mal war. Wie viel hat Verletzungsglück oder Verletzungspech während den Jugendzeiten damit zu tun?
Absolut auch. Also ich hatte wirklich das Glück, dass ich keine große Verletzung habe. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, du hast jetzt einen Kreuzbandriss mit 13, hängen die Schlittschuhe an den Nagel, definitiv auch nicht, weil das kann immer noch werden. Also es gibt sicherlich auch Beispiele, andere Beispiele. Aber klar, du bist anfälliger, dein Knie ist vielleicht nicht mehr stabil genug. Was, glaube ich, gerade in der Jugend ganz ausschlaggebend ist, wann ist denn das Problem? Also ist es zum Beispiel dir passiert im September und du verpasst eine komplette Saison? Ich meine, das Kind hat eine Saison nicht trainiert. Alle anderen in der Altersklasse haben ein Jahr trainiert. Ich meine, allein das macht halt einfach diesen Riesensprung von den einen vielleicht zu den anderen. Das heißt nicht, dass es irgendwie nicht aufholbar wäre, aber wenn das jetzt über den Sommer ist, ist es vielleicht auch halb so wild. Also Verletzungsglück oder Pech oder wie auch immer, ist definitiv ein Riesenfaktor. Und das ist eben etwas, was man absolut nicht beeinflussen kann. Man kann sich zwar darauf vorbereiten natürlich, indem man so fit wie möglich ist und so gut trainiert wie möglich, also gerade im Profibereich jetzt, aber es kann einfach jederzeit passieren.
Andere Frage, wenn ich jetzt als Papa, als Mama mein Kind zu dir zum Eishockey bringe, muss ich mir denn dann Sorgen machen, dass das Kind kaputt wieder nach Hause kommt?
Boah, die Sorge ganz nehmen, glaube ich, kann man niemandem. Ich glaube aber, dass eben das Kind auch viel lernt, mit seinem Körper umzugehen. Und ich glaube, wenn man jetzt jahrelang Sport macht, das definitiv besser ist, wie wenn man sagt, oh, lieber nicht, weil da könnte ja was passieren. Aber klar, irgendwo ist es natürlich immer so, dass es kann halt einfach egal, wo was passieren. Meistens bei den blödesten Sachen, bei irgendeinem Hobbyspiel dann irgendwie draußen doch mal beim Fußball, dann wird wahrscheinlich sogar eher noch was passieren, wie wenn man vielleicht auf dem Eis steht, ich weiß es nicht. Aber da glaube ich, ist niemand vorgefeit, dass man sich Sorgen macht um die Kinder und hoffentlich, dass alles heil bleibt.
Ich habe für mich beschlossen, ich finde Radfahren viel gefährlicher. Denk an all die LKWs, was da passieren kann. Heieieiei. Trainertum, macht's dir denn Spaß, so als Trainer?
Mir macht's auf jeden Fall Spaß. Ich finde es auch echt cool, so ein bisschen für mein Wissen mitzugeben. Ich mag es, mit den Kindern zusammenzuarbeiten.
Würde es dir auch Spaß machen, mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten?
Nee. Also ich glaube, ich habe zu keiner Zeit irgendwie daran gedacht, dass ich das als Profi-Trainer irgendwie machen wollte. Also was heißt, würde mir keinen Spaß machen, aber ich glaube, das Ganze dabei zu haben als Trainer, du hast gar keine Sicherheiten, du bist da vielleicht jedes Jahr woanders. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, hey, das ist mein Team und mit denen arbeite ich zusammen, kann es sicherlich schön und gut werden. Und ich glaube auch, die ganzen taktischen Dinge, die du überlegst und die dann umgesetzt werden, vielleicht Erfolg haben, bestimmt auch einem wirklich was zurückgeben. Aber das war nie ein Gedanke, dass ich sagen würde, ich wollte Profi-Trainer werden. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt immer noch eisige Trainer wäre, wenn mein Kind nicht spielen würde.
Okay.
Damals war das, also ich habe den Trainerschein mich dann auch entschlossen, das war mein letztes DL-Jahr. Hatte ich immer schon im Kopf, ich habe sogar damals mit irgendwie 22 oder sowas mal überlegt gehabt, den zu machen. Hatte mich schon angemeldet, da ging es dann aber nicht, weil irgendwie war der Trainerschein noch im Januar und wir hatten da halt durchgehend Spiele, total bescheuert. Und dann habe ich den abgesagt gehabt wieder. Hatte es immer im Kopf und habe gesagt, okay, ich möchte den machen, einfach so auch nochmal die andere Seite zu sehen vom Eishockey. Und auch hier kann ich jetzt irgendwie so einen Aufruf starten, wenn das irgendjemand hört. Ich finde, als Spieler, glaube ich, hätte das einmal auch viel gebracht, also aktiver Spieler auch, wirklich mal so diese Trainerseite zu sehen. Weil man dann anfängt, zumindest ich und in meinem Alter, weiß nicht, ob das wirklich auch ein 20-Jähriger macht, vieles zu hinterfragen. Wie war es in deiner Karriere? Was hat der Trainer vielleicht da gedacht? Wieso macht er das so? Also einfach gar nicht die Lizenz selber, aber man denkt nochmal viel intensiver darüber nach. Und das fand ich sehr spannend eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es auf jeden Fall machen, so dass ich einfach da was habe, diesen C-Schein dann habe. Und dadurch, dass dann aber auch der Elia Eishockey gespielt hat, dann habe ich mir gedacht, klar, ich meine, wir fahren den ins Training, wieso soll ich nicht mit aufs Eis und helfen? Und habe natürlich dann auch mitgeholfen, war dann irgendwie bei Turnieren dabei und auch gerade da habe ich dann gemerkt, am Anfang wirklich auch nur so eine Station betreut, wo ich einfach nur das gemacht habe, was der Haupttrainer da gesagt hat. Dann hat es mir Spaß gemacht, Dinge auszuprobieren in der Station und dann gerade bei dem Turnier, wo ich stehen geblieben bin, zu sehen, wie dann auch so ein Fortschritt ist, also von dem ersten Spiel. Und dann versuchst du wieder, die Kinder aufzubauen, was geht, die vielleicht nicht so gut, also aufzubauen, irgendwie mitzunehmen, hey, mach das, versucht mal das. Und wie gesagt, das ist U9, also oder U11 dann teilweise. Da geht es dann nicht irgendwie Riesensprünge, aber du siehst über dieses ganze Turnier, was teilweise 2 Tage geht, einfach eine Kurve nach oben. Ja. Und das ist was ich sehr, sehr schön finde. Und dann einfach auch diesen Einfluss, den du haben kannst, dann doch auf viele Kinder, hoffentlich einen positiven Einfluss. Das ist schön.
Um die andere Seite des Eishockeys zu sehen, Robin hat erzählt im Podcast bei den Falken, dass er den Schiri-Schein gemacht hat. Mhm.
Ja, finde ich mega gut. Also ich, auch Bastian Scheingroß zum Beispiel, er ist sehr erfolgreicher Schiedsrichter. Und es ist unglaublich wichtig, dass Leute, die wirklich viele Jahre Eishockey gespielt haben, das auch jetzt als Schiedsrichter dann machen. Das hatten wir, glaube ich, gerade zum Start unbedingt nicht zu meinem Karrierestart. Für mich absolut, boah, das wäre Horror, wirklich Horror. Nee, keine Chance. Könnte ich gar nicht. Will ich auch gar nicht. Habe ich mich nie im Leben damit beschäftigt. Nee, das passt nicht.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht, aber höchstens Respekt davor und wie gesagt, das alles zu leiten und so, aber also für mich ist es schöner, das dann doch als Trainer von außen zu sehen, wie da jede Regel auswendig zu kennen und dann dem Puck hinterher zu jagen und nee, ist einfach nicht mein Ding, glaube ich.
Finde ich cool. Es gibt Gründe, warum du Spieler geworden bist. Wir nähern uns dem Ende zu. Gibt es was am Eishockey, was du heute nach all den Stationen, die du irgendwie hattest und auch mit dem, wie du heute mit Eishockey zu tun hast, anders siehst, als du es früher gesehen hast?
Ja, weiß ich anders. Also wie gesagt, ich war immer sehr verbissen, glaube ich, im Eishockey selber. Hab da manchmal vielleicht auch nicht unbedingt irgendwie einen weiteren Fokus gehabt, sondern dann nur auf mich eher geschaut manchmal auch und ich glaube, so im Nachhinein, wenn man manche Dinge ein bisschen lockerer sehen könnte, wäre das vielleicht auch nicht so schlecht. Andererseits weiß ich nicht, wenn man zu viel Lockerheit hat, dann weiß ich nicht, ob man so lange auch Eishockey spielen könnte. Vielleicht so, was sich so verändert hat im Eishockey, sehe ich auch definitiv über die Jahre, wie viel mehr Talent von unten rauskommt. Das war definitiv auch so, jetzt gerade wenn ich so an Jimmy Martinovic denke oder so, der kam dann irgendwie mit 19 in der DL-Saison und technisch ist der so viel weiter gewesen, aber jetzt nicht nur er, also allgemein auch die Spieler waren technisch auch immer so viel weiter, wie was wir damals konnten, muss man auch einfach sagen. Vielen sieht man dann schon auch oder merkt man da, dass manchmal braucht man auch ein bisschen Köpfchen dazu, also irgendwann konnte man das auch einfach mit Kopf machen. Aber das hat sich im Eishockey schon krass verändert. Also da die Ligen sind viel professioneller geworden über die Jahre hin. Wie gesagt, selbst die dritte Liga ist nicht mehr irgendeine Hobbyliga, sondern da wird wirklich gutes, hartes Eishockey gespielt.
Ich finde es spannend, du hast es gerade gesagt, so das, was heute kommt bei den U23-Spielern, wenn die jetzt irgendwie den Sprung ins Profitum machen. Mit Basti Eckel haben wir uns hier eine Weile unterhalten, da ging es darum, Eishockey-Internat und was nicht alles, so dieses hart wirklich Profitum anstreben, nicht irgendwie an so einem Art Stützpunkt wie in Bietigheim, wo du halt dein Leben hast und dann spielst du Eishockey nebenher, sondern wirklich, okay, das ist jetzt das Internat einer Kaderschmiede, du bist jetzt hier und es dreht sich alles nur um Eishockey, du bist weg von deinen Eltern, weg aus deinem alten Umfeld und wirst von jetzt an, jeden Tag machen wir Video, jeden Tag machen wir Reaktionen, jeden Tag machen wir dies, das, Ananas, machen Lauftraining und sonst irgendwas. Und
allein schon zweimal auf dem Eis oder so. Ich meine, das hatte ich, glaube ich, nie während meiner ganzen Jugend. Ja. Also das ist einfach klar.
Ja. Und da so viel zu pushen und dann stellst du halt fest, okay, die kommen mit 20 aufs Eis und sind seitdem eigentlich 7 Jahre schon professionell unterwegs.
Ja, also auch das, zu meiner Zeit war da Mannheim, glaube ich, und Berlin vielleicht so die einzigen, die das so ein bisschen professioneller angefangen haben. Das gibt es ja jetzt auch schon mehrere Leistungszentren, genau. Klar, also fürs Eishockey, das merkt man eben, die Jungs, die da rauskommen, die sind technisch einfach top ausgebildet. Ganz anders wie zu meiner Zeit, würde ich behaupten. Und klar, die kommen da vielleicht mit einem anderen Mindset auch raus, aber es ist halt einfach auch so, dass es von denen auch nicht jeder schaffen kann. Also so viel Platz gibt es halt auch nicht.
Ist es gut, dass es sowas gibt oder ist es nicht so gut, dass es sowas gibt?
Ich glaube, so im internationalen Vergleich ist definitiv gut, braucht man das auch. Das ist jetzt natürlich in anderen Ländern auch noch mit der Schule viel besser integriert und das ist halt zum Beispiel auch das, was natürlich, also selbst wir jetzt als U11-Mannschaft, wir können halt nicht irgendwie vor 16 Uhr trainieren, weil die Schule das halt einfach nicht zulässt.
Ja.
Und wenn das natürlich irgendwie integriert ist in so eine Schule, kannst du natürlich, wenn du wirklich nur auf dieses Leistungsgedanke geht, wie gesagt, ich finde, es gibt immer diese zwei Schienen, einmal diese Leistung, die dann später vielleicht auch Profis werden, oder aber auch diese Basis einfach, also diese
Spaß,
genau. Und das kannst du halt natürlich viel, viel besser in so ja, Leistungszentren verfolgen. Ist natürlich aber für die Jungs auch echt hart. Also glaube ich, auch nicht ohne. Also ich meine, du bist dann, wie du sagst, mit 14, 15 raus aus dem Haus.
Ja.
Und ist natürlich auch was anderes. Und lernst vielleicht so andere Dinge kennen. Ist schon cool. Aber ja, vielleicht fehlen auch andere Sachen, ja. Aber wie gesagt, sportlich gesehen definitiv wichtig, klar. Wobei ich nicht sage, dass es auch nicht möglich ist in Bietigheim, möchte ich vielleicht auch noch einen Punkt dazu setzen.
Gut,
da kannst du natürlich genauso.
Gut, guter Hinweis, ja.
Nach oben arbeiten.
Und wenn wir auf die Namen schauen der letzten Jahre, gab es ja auch immer wieder die Jungs, die es geschafft haben.
Genau.
Also ja. Das darf man auch dazu sagen. Nee, ich fand einfach nur diesen Gedanken so spannend, dass es da wirklich die Möglichkeit gibt, dich ab diesem frühen Alter schon fernab der Heimat, fernab von zu Hause ganz dahin auszurichten und dem irgendwie alles unterzuordnen, was ich für dieses Alter einfach eine extrem krasse Entscheidung auch finde, die du da triffst.
Mhm. Ja, also ich war auch, ich weiß nicht, ich war damals auch mal zu so einer Sichtung dann zu den Jungadlern dabei. Und war nicht gut genug, zum Glück. Vielleicht zum Glück, ich weiß nicht, weil sonst wäre es nie so gekommen. Also ich glaube, wäre ich nach Mannheim gegangen, dann wäre ich nicht nach Bietigheim gekommen, dann wer weiß, was passiert wäre. Aber klar setzt man sich dann auch eben mit 14, 15 damit auseinander. Ja, du hast natürlich auch Freunde in der Schule, im Eishockey, egal wo in deiner Umgebung. Das ist halt alles plötzlich weg und man hat was ganz Neues vor sich. Ich weiß auch nicht, ob ich mutig genug gewesen wäre, kann ich nicht sagen, aber es ist eine faire Entscheidung, ja. Gerade für einen 15-Jährigen oder so. Ja.
Krass. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Ich schaue gerade auf die Zeit und sehe, dass wir uns dem Ende nähern. Wird es dich aktuell reizen, wieder zu spielen? Also jetzt nicht Profibetrieb, sondern so einfach Hobbymannschaft irgendwie, irgendwas? Kitzelt es dich?
Jein, würde ich sagen. Also Profi auf jeden Fall nicht. Da bin ich echt voll raus und schaue mir die Spiele gerne von oben an. Ich war dieses Jahr, und das war letzte Woche, das erste Mal mit Ausrüstung auf dem Eis und habe wirklich mal mit einer Hobbytruppe einfach trainiert. Das heißt, die ganze Saison hatte ich nie das Bedürfnis und ich war jetzt auch wirklich seitdem nicht wirklich oft auf dem Eis. Aber jetzt letzte Woche hat es doch auch Spaß gemacht. Also,
haben sie dich abgezogen?
Ja, voll auf die Mütze bekommen. Nein, aber es macht Spaß und es ist cool, sich da zu bewegen irgendwie. Ich bin aber nicht so, dass ich sage, ich muss da unbedingt aufs Eis immer gehen.
Ja.
Wenn es halt passt, dann ist es cool. Da waren jetzt auch ein, zwei Kumpels dabei, die mit denen es einfach auch nochmal Spaß macht,
ja.
Natürlich. Und ja, mal gucken, ob das nächstes Jahr so öfters wird. Aber ja, ich glaube nicht unbedingt, aber wer weiß, ich sag niemals nie.
Spannend, spannend, spannend. Vielleicht feiern wir hier bald das große Comeback. Wir laden dich wieder ein.
Jawohl.
Bis dahin mag ich euch, ihr Lieben da draußen, noch mitgeben. Ihr merkt es, wir veröffentlichen gerade nicht so regelmäßig, wie wir das noch vor dem Beginn der Playoffs getan haben. Das liegt schlicht und ergreifend an den Playoffs. Die Jungs sollen lieber Eishockeyspiele spielen, als hier bei mir im Podcast sitzen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Folge hier. Wir kommen bald nochmal mit Rupert auch in eine Folge Rupert Meister, wo wir nochmal ausführlich über das Thema Jugendarbeit in Bietigheim sprechen werden. Und dann sind vermutlich auch schon die Finalspiele rum und wir können da noch ein bisschen in die Tiefe gehen und können die Saison ein bisschen ausklingen lassen zusammen. Bis es allerdings soweit ist. René, schön, dass du heute da warst.
Das hat mich sehr gefreut. War cool.
Vielen, vielen Dank dir. Und dann, ihr Lieben da draußen, macht's gut, bleibt gesund. Wie immer gilt, drückt den Gefällt-mir-Button, drückt den Daumen hoch, sagt euren Freunden, dass die neue Episode da ist. Wenn es euch Spaß macht, schreibt mir eine E-Mail an podcast@steelers.de. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.